den will ich heute in unsere Mitte hineinlegen und ich wünsche euch da eine mega gesegnete Zeit, wirklich. Und Anbetung ist ein super wichtiges Thema für jeden Christen, glaube ich. Und wir können da immer wieder was lernen von unserem Gott, wie er sich das vorstellt und was er da für Dinge hat, die er sich wünscht. Und manchmal muss man auch neu wieder einsteigen in etwas, das man schon weiß oder vielleicht es wieder nur in den Kopf hinaufgestiegen ist und im Herzen gar nicht mehr so präsent ist. Und wir wollen ja dann auch Anbetung praktizieren, in der Lobpreiszeit wirklich Gott die Ehre geben. Da kann uns das dann auch helfen, was wir noch hören. Und wir wollen zum Thron Gottes. Die Bibel berichtet im Alten Testament, dass es da das Allerheiligste gab, wo Gott gewohnt hat im Alten Bund, die Bundeslade. Und wer da ein bisschen sich die Geschichte angeschaut hat und ein bisschen was nachgelesen hat oder sich dafür speziell interessiert, auch dieses Allerheiligste dann, als Jesus kam im Tempel, der Vorhang, der Zugang dahin, der ist ja dann zerrissen, damit da Zugang hinein ist. Und wir dürfen das nutzen heute Morgen. Wirklich ganz nah an unseren Gott ran, ganz eng an ihn ran, von ihm direkt hören, von ihm direkt beschenkt werden, von ihm direkt korrigiert werden, wenn es nötig ist. Und ihm auch Zeit geben, uns sein Herz mitzuteilen. Nicht nur ihn bestürmen, nicht nur ihn belagern, sag ich mal, mit dem, was uns wichtig ist, sondern ihm wirklich die Zeit geben, dass er zu uns reden kann. Amen. Halleluja. Okay, lass uns einsteigen. Ich denke, ihr alle kennt das Vaterunser. Und in dem Vaterunser, da hat Jesus seinen Jüngern damals nicht nur gelehrt, wie man grundsätzlich betet, wie sie Gott ansprechen dürfen, dass er ihr Vater ist, ganz persönlich, sondern er hat sie eben darin auch etwas über Anbetung gelehrt. Na, da geht es um diesen heiligen Gott auch und wie man sich ihm nähern soll und dass man den persönlichen, den eigenen Willen zurückstellt und so weiter. Aber da kommen wir noch mit hinein. Und da kommt auch ganz stark heraus, finde ich, das habe ich euch schon gesagt, dass Gott eine Etikette hat, eine göttliche Etikette, wenn man sich ihm naht. Wie das so ist, wenn du zu irgendeinem Fest eingeladen bist, vielleicht zu so einem Bankett, wo irgendwelche Persönlichkeiten sind, da bereitet man sich auch doch vor, zieht sich entsprechend an, wäscht sich und parfümiert sich. Und man guckt auch, dass man sich entsprechend verhält. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wenn wir uns Gott nahen und ihn anbeten wollen, dann ist das noch viel, viel mehr wichtig, dass wir entsprechend schauen, was hat er denn dazu zu sagen? Wie wünscht sich Gott Anbetung? Und es ist der heilige Gott. Er ist das Objekt unserer Anbetung. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass er Vorgaben hat, wen anbeten darf und wie das vonstatten gehen soll. Im ersten Teil habe ich ja stärker das Wer beleuchtet. Und wir gingen von der Aussage Jesu in Johannes 4, Vers 23 und 24 aus. Ich blende mal kurz zurück, wo er sagt, dass diese Zeit kommen wird und sie hat schon angefangen. Wir stehen da drin in dieser Gnadenzeit, der Zeit der Gemeinde im Neuen Bund. Und da schreibt er, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, also die, die wahrhaftig sind oder mit der Wahrheit erfüllt sind. Und dann steht eben, weil, sie machen das, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Und die Wahrheit ist ja eine Person, ist nicht eine Sache, ist nicht irgendwas, wo du irgendwo nur nachlesen kannst oder wo beliebig ist, sondern es ist eine Person. Ja, wer Jesus erkannt hat, von solchen Menschen wünscht sich der Vater Anbetung. Von solchen Menschen will er angebetet werden. Das ist sein Wille. Vater unser beten wir nicht, mein Wille soll geschehen, sondern seine soll geschehen. Und dann im Vers 24 steht, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen, keine Option, es muss, dass hier tatsächlich steht. Also es ist zwingend nötig, sagt Gott, die müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Das geht nicht anders. Gott lässt keine andere Option offen. Wer ihn anbeten will, muss von seinem Geist bestimmt, also er muss von Gottes Geist erfüllt sein und der muss sagen dürfen, wo es lang geht im Leben. Und die Wahrheit muss in mir leben, sprich Jesus Christus muss da sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ohne Jesus, ohne von Neuem, von oben geboren zu sein, Johannes 3 könnte man hier herziehen, dieser Gelehrte Nikodemus, der musste sich auch aufschlüsseln lassen, was nötig ist, um in den Himmel zu kommen, um wirklich dahin zu kommen, in unsere Thematik hinein, um ein Anbeter werden zu können. Der muss von Neuem geboren sein, Wiedergeburt. Nur dann ist Anbetung überhaupt möglich. Ihr Lieben, und hier muss man echt differenzieren. Das geht jetzt nicht darum, wer zu Gott überhaupt kommen darf. Das darf erst mal jeder. Aber dann, ja, ohne Vorgaben, ohne Vorbedingungen, aber dann ihn anbeten, da gibt's Vorgaben, ihr Lieben. Ja? Und du solltest jetzt keine Angst bekommen an der Stelle, denn du musst nicht perfekt erst sein, aber bemüht, sagt die Bibel. Du musst nicht perfekt sein, aber aus Liebe zu deinem Gott bestrebt sein, ihm zu gefallen. Das will er schon. Ja? Du musst auch nicht erst fertig sein oder so und so viel Prozent erfüllt haben, um ihn anbeten zu können. Aber ambitioniert sollte man doch sein. Veränderungsbereit sollte man sein, sagt die Bibel. Mit Eifer danach streben, so zu warten, wie Jesus sich das vorstellt. Und es soll der Wunsch in uns groß sein, für König Jesus das Leben einfach so zu gestalten, wie er sich das wünscht. Für ihn, aus Liebe zu ihm. Und das auch, wenn es nicht immer gut gelingt, wenn man manchmal daneben greifen und Sachen falsch machen. Das heißt nicht, dass das nicht besser werden kann, dass wir nicht vorwärts gehen sollen. Verloren hat an der Stelle immer nur der, der liegen bleibt, der nicht wieder aufsteht, der nicht wieder vorangeht, der nicht wieder weitergeht. Und ich will heute versuchen, den Fokus auf das Wie zu richten, wie das denn vonstatten gehen kann, wie das im Alltag sich integrieren kann, wie das mit der Wahrheit dann ist. Was bedeutet das für uns Kinder Gottes? Welche Auswirkungen sollte die Wahrheit, sollte Jesus, er ist ja diese Wahrheit in Person, auf uns haben? In der Bibelstelle, die ich gleich lese, wird am Anfang gefragt, wer anbeten darf. Aber es geht natürlich primär um das Wie, das dahinter steht. Wie diese Person sich verhalten soll. Ich betone ganz stark an der Stelle, vergesst nicht, wir dürfen das tun und sollen das tun, immer mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn du das ohne den Heiligen Geist angehst, selbst wenn du super gut drauf bist, eine super starke Phase hast, du ganz, ganz viel weißt über die Bibel, über das Wort Gottes, es ist über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt. Wenn du den Heiligen Geist nicht in deinen Alltag einbeziehst, wenn du dich nicht immer wieder füllen lässt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Motivation, dann kommen wir alle über kurz oder lang, meist sehr schnell, an Grenzen, oder? Das ist de facto so. Heute früh bin ich fast über eine Grenze rausgeschossen, gerade hier außen auf dem Parkplatz. Ich wollte schnell einparken und eine Frau war nicht damit einverstanden. Sie wollte erst noch vorbeifahren. Wenn mich die Ela nicht gebremst hätte, hätte ich sie wahrscheinlich kurz vor dem Gottesdienst nochmal irgendwie, wie das mit den Autofahren so ist, Martin, oder? Manche können dann echt auf den Senkel gehen, oder? Es ist nun mal so. Und wenn du da nicht die Frau an der Seite hast oder den Heiligen Geist gerade so stark in dir ist, dann kann es auch mal daneben gehen. Und auch in unseren anderen Alltags Begebenheiten, oder? Das kann so schnell gehen, dass wir an Grenzen kommen und dann unbedacht und lieblos agieren. Halleluja. Das ist nun mal so. Aber jetzt lasst doch mal das Wort Gottes zu uns reden. Der Psalmschreiber David war's. Psalm 15, hier den nehme ich mal zum Start her, der stellt eingangs zwei Fragen an Gott. Und Gott hat ihm die wohl beantwortet, weil das kommt dann gleich im Nachgang. Er fragt ihn: Herr, wer darf dein heiliges Zelt betreten? Wer darf dich auf dem Berg Zion anbeten? Das waren seine Fragen. Und jetzt kommt's. Jeder, der aufrichtig lebt und andere gerecht behandelt, der durch und durch ehrlich ist und andere nicht verleumdet. Aufrichtig leben und andere gerecht behandeln. Solange es gut läuft, ist das relativ einfach. Oder du nicht so sehr viele Menschen um dich herum hast. Manche sagen ja, ich gehe dem gleich aus dem Weg und hab da nur ein, zwei um mich herum. Aber wenn du in der Schule bist oder auf deinem Arbeitsplatz und da auch andere Menschen sind und du einkaufen gehst oder sonst irgendwo in deinem Alltag dich bewegst, hast du es mit Menschen zu tun. Und da aufrichtig, wirklich so leben, dass man nicht permanent aneckt, ehrlich sein und die anderen gerecht behandeln, nicht unbedingt nach deinem Gerechtigkeitssinn, der kann manchmal daneben liegen, sondern nach dem, was das Wort Gottes uns aufzeigt. Andere so behandeln, wie Gott sich das wünscht, wie die Bibel uns das aufzeigt, den anderen höher zu achten als mich selbst, mich mal zurückzunehmen. Da fangen die Herausforderungen an. Da fängt es an, manchmal wirklich schwierig zu werden. Und dann mit Nachdruck sagt er, durch und durch ehrlich sein. Ehrlich sein ist auch was, wo ich sage, solange wie ich keinen Nachteil draus habe, ist einfach, ehrlich zu sein. Ja, aber wenn es dann darum geht, immer noch ehrlich zu bleiben, auch wenn es mich was kostet oder ich vielleicht Schuld eingestehen muss, Fehler eingestehen muss, kann es mal sein, dass man versucht, alle Neune gerade sein zu lassen. Da muss man gucken und man braucht wirklich Gottes Hilfe dazu, braucht den Heiligen Geist, dann standhaft zu sein, dann trotzdem aufrichtig zu sein, dann den anderen trotzdem gerecht zu behandeln, nicht auf seinen Standpunkt unbedingt bestehen. Und dann sagt der andere, nicht verleumdet. Das ist auch etwas, ist so wichtig, ist Gott wichtig. Er sagt, wenn du ihm begegnen willst, wenn du ihn anbeten willst, hab Acht, dass du in Frieden mit den Menschen um dich herum lebst. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Guck doch, dass du jeden Tag so abschließt, dass du dich hinlegen kannst und nicht über den und den nachdenken musst und ihn im Schlaf noch beschimpfst oder was weiß ich, dich rechtfertigst oder sonst irgendwas. Ja? Andere nicht verleumden, nicht hintenrum reden, sondern wirklich dann sagen, okay, ich gehe auf ihn zu, wenn ich ein Problem habe. Wenn ich ein Problem habe, vielleicht hat der andere keins. Aber wenn mir irgendwas aufgestoßen ist, hingehen und das klären. Den anderen nicht verleumden, nichts Unwahres sagen. Ihr Lieben, das ist ja im, ich sag mal, da muss man uns echt immer wieder mal prüfen lassen, da komme ich dann noch drauf. Das heißt nicht nur die Menschen in meinem Umfeld, sondern wenn ich den Social Media Bereich anschaue, die Nachrichtenwelt mir anschaue, was wird uns alles erzählt über Politiker und die High Society und so weiter und wie schnell bilden wir uns da eine Meinung von irgendeinem Bild, das wir sehen von der Schlagzeile oben drüber und stecken die Menschen in Schubladen hinein und kennen sie null. Haben überhaupt keine Ahnung, wie der wirklich ist. Das kann in den Bereich Verleumdung hineingehen. Wie wir da über diese Menschen reden. Ja, was wir uns da für eine Meinung gebildet haben. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Und Gott ist es wichtig, dass wir da hier aufrichtig unterwegs sind und aufpassen. Und segnend unterwegs sind. Einen Unterschied machen. Du kannst nicht erwarten von den Menschen, die Jesus nicht kennen, dass die das richtig machen. Kannst du nicht. Aber Gott erwartet von dir, dass du das richtig machst. Dann sagt er weiter, jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandten nicht bloßstellt. Ihr denkt dran, solche Menschen will er als Anbeter haben, die das so machen in ihrem Alltag. Den Mitmenschen kein Unrecht zufügen. Die Menschen um dich herum, um die geht es jetzt. Jetzt zieht er den Kreis etwas enger. Er spricht in unserem Beziehungsgeflecht hinein. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, da wo wir sind, eben Schule, Ausbildung, Beruf, Einkauf, Autofahren und wo auch immer, ja, wo wir uns bewegen. Gemeinde, Familie natürlich auch. Ja, kein Unrecht zufügen. Auch im Reden nicht. Nachbarn, Verwandte, Familie nicht bloßstellen. Nicht irgendwie über sie reden und haben überhaupt keine gesicherte Informationen, wissen nicht die Beweggründe der Menschen. Und auch da müssen wir wirklich aufpassen und gucken, dass wir aufrichtig leben, reden, denken. Das fängt ja in der Gedankenwelt an. Und dann sagt er, jeder darf anbeten, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat. Der alle achtet, die den Herrn ernst nehmen. Keine Freundschaft pflegen mit denen, die Gott verworfen hat, heißt nicht, dass du dich aus sämtlichen Vereinen, aus sämtlichen Beziehungen mit Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen, zurückziehst, irgendwo dich einsperrst hinter irgendwelchen Mauern. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich glaube, dieser Begriff hier, Freundschaft pflegen, bedeutet einfach, dass die dich nicht beeinflussen sollten. Dass deine Beziehung zu ihnen nicht so eng sein solle, dass die dich beeinflussen, wie du denkst, wie du redest, wie du deine Beziehungen handelst und handhabst. Ja? Wir sollten alle achten, die den Herrn ernst nehmen. Hier geht es um Geschwister. Menschen, die, mit denen du Richtung Himmel unterwegs bist, die solltest du wirklich ernst nehmen und solltest du wirklich achten und ehren und Respekt an den Tag legen. Auch wieder in deinem Denken schon, hier geht's los, aber auch im Reden, im Miteinander, vor allen Dingen aber im Übereinander. Wenn irgendwo geredet wird und die Person ist gar nicht da. Hey ihr Lieben, wir müssen da echt aufpassen. Und wenn sowas ist, sollte man einen sehr guten, feinen Filter haben und das bremsen, solche Gespräche bremsen und sagen, hey, wenn da was ist, wenn da ein Problem ist, komm, ich geh mit. Wir gehen zu dem. Wir sprechen mit ihm und dann können wir das klären. Und nicht da. Ich weiß, wir sind ja manchmal neugierig und wollen wissen, was, das hat der gesagt, das hat der gemacht. Das ist nicht gut, ihr Lieben. Wir sollten nicht übereinander, sondern miteinander reden. In allen Bereichen. Halleluja. Dann macht er weiter. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihnen daraus Nachteile entstehen. Ist auch so ein Ding. Wir sollten zu unserem Wort stehen. Die Bibel sagt, unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein. Mehr brauchst du gar nicht. Einfach wahrhaftig auch an der Stelle sein, wenn du was zugesagt hast. Auch wenn du merkst, holla, das kriege ich jetzt gar nicht hin, eigentlich möchte ich es gar nicht machen. Steh dazu. Red mit demjenigen, den es betrifft. Egal, was du für eine Zusage gemacht hast, wenn du was versprochen hast, steh dazu. Und dann geht es im letzten Vers hier, Vers 5, da geht es um Geld. Und Geld ist ein echtes Ding. Die Bibel sagt, aus der Geldliebe heraus, aus der Liebe zum Mammon, kann alles Böse entstehen. Alles, was du dir an Bösen vorstellen kannst, kann aus dieser Liebe zum Geld, wenn das Geld vor Gott steht, wenn das ist, wonach zuerst gestrebt wird, oder wenn das die Sicherheit ist, auf die du baust, da heraus, aus diesen Streben, kann alles, was an Bösen in dieser Welt ist, herauswachsen. Vieles von dem, was wir sehen an Kriegen gerade aktuell, hat mit Geld zu tun, ihr Lieben. Weil da Menschen, Firmen, Konzerne dahinter stehen, die Geld machen wollen. Das ist ihr Ansinnen. maximieren das Ganze. Und wir sollten auch hier einen Unterschied machen. Jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen. Das ist ganz, ganz wichtig, wie unser Umgang in dem Punkt ist, wo unser Herz da ist. Jesus sagt mal, du kannst nur einem Herrn dienen, entweder mir oder dem Mammon, dem Geld. Und da müssen wir uns immer wieder überprüfen, wo unser Herz ist. Ja, da wo unser Schatz ist, sagt die Bibel auch, da ist unser Herz. Also da wo unsere Sicherheiten sind, da wo unser Halt ist, da ist unser Herz auch zu Hause. Da hat auch Maela die Woche mir was gesagt, oder war es letzte Woche schon, da ging es um die, das hat mich auch, oder beschäftigt mich immer noch, da ging es um die Tempelreinigung. Da ist ja Jesus mal richtig heftig geworden, oder? Hat sich sogar eine Beitsche oder eine Knute oder irgendwas gemacht, hat die Tische der Geldwechsler umgestoßen, hat die Menschen rausgetrieben aus diesem Vorhof der Heiden, da wo es erlaubt war, Opfertiere zu kaufen oder Geld umzutauschen und so weiter. Warum war es so heftig an der Stelle? Warum hat Jesus da an der Stelle so heftig reagiert? Im Tempel. Klar, er hat ja deutlich gemacht, es war der Vorhof der Heiden, diese Begegnungsstätte, wo die Heiden auch zu Gott kommen durften. Aber es hat, wenn wir das weiter stricken, neutestamentlich sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder von uns, dieser Körper, in dem du lebst, der dir so lange dient, bis Gott dich wegholt hier wie ein Zelt, wie eine Wohnung. Da drin lebst du, der eigentliche Alex, der eigentliche Frank und die Dina und der Martin, du lebst nur da drin. Das ist ein Zuhause für dich. Spätestens wenn du stirbst, musst du dieses Zuhause verlassen. Und im Himmel, sagt die Bibel, wartet schon ein neues Zuhause, eine neue Wohnung, neues Zelt, neuer Körper auf dich, den hat Jesus schon bereitet. Und der ist dann für all das, was dieser Körper hier, wo er anfällig dafür ist, der altert, der wird krank, der kann sich verletzen, der hat Hunger und so weiter und so fort, ist für Leid und Schmerz anfällig, das ist dann nicht mehr der Fall. Aber jetzt ist dieser Körper Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus hat ja gesagt, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Jetzt nimm doch mal dieses Bild, Begegnungsstätte mit Jesus, Wohnort vom Heiligen Geist, Tempel des Heiligen Geistes. Wie sieht's in dir und in mir aus? Was haben wir hereingelassen in unseren Tempel? Inwieweit ist da ungestörte Beziehung mit dir und dem Heiligen Geist, sprich mit Gott, möglich? Oder müsste Jesus auch mal kommen und das ein oder andere hinaustreiben? Hey, vielleicht erleben wir zu wenig Sieg, zu wenig Gebetserhörung, weil wir nicht genügend in und mit der Wahrheit mit Jesus leben. Und ja, ich sage es nochmal, du bist errettet, wir können errettet sein, wir können in den Himmel kommen. Steht außer Frage. Aber wie gestalten sich die Tage, die Wochen, die Monate und die Jahre, die unser Gott uns hier auf der Erde schenkt, in unserem Alltag? Ist die Frage erlaubt? Ob wir von einer Niederlage zur nächsten gehen oder von einem Sieg zum nächsten und ab und zu auch mal eine Niederlage erleiden. Gleicht dein Leben und mein Leben bildlich gesprochen eher dem Schwanz oder dem Kopf? Das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht im 5. Buch Mose. Hier die alttestamentliche Gemeinde. Gemeint, Israel gemeint, aber ich glaube, es ist legitim, wenn der Heilige Geist das erlaubt, das auch mal rüber zu projizieren auf unser Leben zu uns neutestamentlichen Christen. In Kapitel 28, Vers 13 steht: Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Und jetzt kommt's. Wieder die Bedingung. Warum? Weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Und nicht abweichst von all den Worten, die ich dir heute gebiete. Weder zur Rechten noch zur Linken. Und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Ey Leute, das war schon immer das Problem im alten Bund vom Volk Gottes und es ist es auch im neuen Bund. Andere Götter. Das Wort Gottes nicht umsetzen oder nicht so umsetzen oder nach unserer Fasson umsetzen und dann sinken wir langsam geistlich herunter Richtung Schwanz. Wir sollten eigentlich der Kopf sein. Wir sollten eigentlich hinaufsteigen. Wir sollten von Sieg zu Sieg gehen. Wo stehen wir? Und nochmal, zum dritten Mal. Du und ich, wir durften so zu Gott kommen, wie wir waren. Kein Zweifel. Stell das nochmal klar. Aber uns muss bewusst sein, dass keiner von uns das Recht hat, so zu bleiben, wie er ist. Keiner. Gott hat sich dieses Recht erkauft, dass er uns verändern kann in das Bild, das er sich wünscht. Das Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Und das ist so, warum? Weil jeder Christus-Nachfolger Eigentum von Jesus ist. Du gehörst nicht mehr dir selbst, auch nicht jemand anderen, nicht deinem Chef, nicht dein Mann, nicht deiner Frau, du gehörst Jesus Christus. Er hat teuer bezahlt für dich. Hat sich dich ganzheitlich, dein ganzes Leben, dein ganzes Sein hat er erkauft. Dem hast du zugestimmt und zu rechtlich zugestimmt, als du dein Leben ihm gegeben hast. Und er will das auch, weil er uns den größtmöglichen Segen schenken will. Ist doch klar, was für ein Gott wäre er, was für ein Vater wäre der Vater im Himmel, wenn er sich das nicht für seine Kinder wünscht, oder? Er will Berge von Frucht in unserem Leben sehen. Johannes 15, wer an mir, in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Und wer in mir bleibt, sagt er, der wird meine Worte halten. Nichts anderes wie das, was ich gerade alttestamentlich gelesen habe. Und wisst ihr, was das Letzte ist, was ich aufgeschrieben habe? Ist nicht das Letzte, aber eine ganz wichtige Sache, warum er sich das auch wünscht. Und das hat er auch schon geplant mit Israel, mit den Juden. Er sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so ein tolles Volk wart, weil ihr so krass gut schon drauf wart, sondern im Gegenteil sagt er, ihr wart das kleinste aller Völker. Aber ich habe euch geliebt. Aus Liebe habe ich euch erwählt und das gilt auch für dich und für mich. So tolle Hechte waren wir auch wieder nicht. Ja? Mehr oder weniger. Aber verdient hat es keiner von uns. Und noch nie jemand verdient. Die Liebe Jesu hat sich noch nie jemand verdienen können. Und auch in Zukunft kann das keiner. Ist einfach ein Geschenk. Ja? Und damals mit den Israeliten war es schon sein Plan gewesen. Hey, ich komm in dieses Volk, ich lebe mit diesem Volk und die Völker außen herum, die sollen sehen, wie genial es ist, mit mir zu leben. Was für ein Segen da hineinfließt. Wie, die werden auch nicht einmal krank, sagt er, bei euch läuft alles easy, wenn ihr an mir bleibt. Wenn ihr bestrebt seid, so zu leben, so zu handeln. Er wollte damals schon die Menschen außen herum neidisch machen auf all das Wunderbare, was sie mit ihrem Gott erleben. Und es ist heute nicht anders. Er will dich segnen und die Menschen außen herum sollen das sehen, wie du mit Höhen und Tiefen in deinem Alltag umgehst, wie dein Gott an deiner Seite steht, wie er dir Ratschläge gibt, Weisheit schenkt, wie er dich durchträgt durch Krankheitsphasen vielleicht. Keine Ahnung. Und die Menschen um uns herum, sie sollten uns fragen, ob sie nicht mitkommen dürfen, um unseren Gott kennenzulernen. Darf ich diesen Gott, zu dem du jeden Sonntag da gehst, wie sie es auch immer nennen, darf ich da mal mit? Kann ich mal mit in einen eurer Gottesdienste? Wann bist du zuletzt gefragt worden? Psalm 24, Vers 3. David, der Lobpreiser, hat das aufschreiben dürfen. Wieder die Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. David durfte es hier nochmal für uns deutlich machen, Leute. Wer Gott anbeten und ihm dienen will, wer unter seinen Segen kommen will, der muss bestrebt sein, sich von Gott ein reines Herz, einen gottgefälligen Charakter und ein gerechtes Leben schaffen zu lassen. Muss da mit ihm zusammen kooperieren, muss mit dem Heiligen Geist zusammen den Alltag gestalten. Leute, reine, unschuldige Hände sind Hände, die bei nichts mitmachen, was geistlich unrein oder Gott sonst irgendwie missfällt, was nicht in seine Vorgaben, sein Muster passt. Die Bibel hat so viel Gutes für uns. Gottes Wort hat so viel Gutes für uns. Aber sie warnt uns auch, das anders zu machen. Durch Jesaja hat Gott mal Israel Folgendes sagen lassen, mitteilen lassen. Etwas, das niemand sich wünscht und niemand hören möchte. Aber Gott hat ihnen das ausrichten lassen. Und ich glaube, wenn die es damals hören mussten, als die, die an Gott dran waren, sollte es uns auch zumindest eine Warnung sein. Jesaja 1, ab Vers 15 steht, streckt nur eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu, betet so viel ihr wollt. Sag Gott, stell dir das mal vor. Also er muss sich nicht die Augen zuhalten, aber er spricht hier bildlich zu uns. Ja? Er sagt, ich will gar nicht sehen, dass du betest. Wenn dein Leben, wenn du hier nur missbaust und nicht bereit bist, mir zu folgen, das war ja das Problem da, haben anderen Göttern gedient. Ja? Und dann sagt er, ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Also euer Leben ist nicht in Ordnung. Da passt was nicht. Ich habe da kein Ja dazu. Und er sagt, was ihr machen sollt. Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit. Lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht. Und dann kommt eine ganz starke Aussage. In Vers 17 steht, lernt wieder Gutes zu tun. Man kann lernen, Gutes zu tun. Stell dir mal vor, man kann das lernen, das Richtige zu tun. Ist doch genial, oder? Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttätern entgegen und schafft den Waisen und Witwen Recht. Gutes tun. Wisst ihr, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber über gute Daten hat die Bibel mega viel zu sagen. Gibt es zig Bibelstellen. Ich habe mal eine Predigt vor kurzem darüber gehört, über gute Daten. Die Bibelstellen haben mich schon überrumpelt, wie viele es da gibt. Und dass wir Christen uns durch unsere guten Daten hervortun sollen. So als Quintessenz. Das zeichnet uns aus. Ja, oder sollte uns auszeichnen. Und neutestamentlich, damit ihr da auch noch was habt, 1. Timotheus 2, Vers 8, da will Gott was. Und da geht es hier in den Kulturkreis, wurden meistens erstmal die Männer angesprochen, aber das betrifft auch euch Frauen und klein und groß, jung und alt. glaube ich, ganz bestimmt. Und die Bibel hat ja relativ wenig, gibt sie Anweisung konkret für Gottesdienstgeschehen. Hier steht aber eine. Ja? Und da steht, ich will, dass die Männer, die Frauen, die Kinder, jung und alt, sage ich dazu, in allen Gemeinden beten. Mit reinem Gewissen. Unbefleckt, unbeschwert, möglichst im Frieden mit allen. Wir sollen beten, wenn wir zusammenkommen. Sie sollen gegen niemanden Groll hegen und nicht im Streit leben. Oder? Ist doch mal was. Gott will das. Wenn wir zusammenkommen, sollen deine Beziehungen geklärt sein. Das ist ihm wichtig. Und ich frage mich, kann es sein, dass wir uns diesen Wahrheiten, sprich unserem König Jesus, an den ein oder anderen Punkte, die du vielleicht schon vor Jahren geklärt hattest, unter den Füßen hattest, das Land schon eingenommen hattest, das klar war für dich, dass du dich diesen Punkten mal wieder ganz neu stellen musst? Kann es sein, dass manches, das du mit Jesu Hilfe schon besiegt hattest und gut gelaufen ist, dem Wort Gottes gemäß gelaufen ist, dass da wieder Einflussbereiche gekommen sind, so schleichend wieder Einzug gehalten haben in dein Leben, in deinen Alltag, dass dieser negative Einfluss wieder so stark geworden ist, dass du eine negative Veränderung erlebt hast. Und dass sich auswirkt auf deine Beziehungen, auf dein Denken, dein Reden. Hey, du musst dich der Frage stellen, ob du wirklich noch ehrlich mit dir sein kannst. Oder macht vielleicht schon versteckter geistlicher Stolz es dir nicht mehr möglich, eine Reflexion zuzulassen? Ehrlich zu sagen, hey, hier lege ich echt falsch. Das ist nicht gut, wie ich das mache, wie ich das angehe. Bei mir doch nicht, aber ich wüsste ein paar. Ich sage euch wieder eine alte Wahrheit. Der geistliche Mensch, der von Gottes Geist erfüllte Mensch, der mit Jesus intensiv lebt, wenn der sowas hört, der schlägt in sich. Was ist bei mir los? Wo brauche ich Veränderung? Der fleischliche Mensch, der schlägt um sich. Aha. Ja, das stimmt. Habe ich beim Gerhard auch schon wieder erlebt. Der müsste mal zum Gebet vor. Nicht, dass das so wäre, Gerhard. Hab dich nur als Beispiel gebraucht. Der geistliche Mensch schlägt in sich, der fleischliche schlägt um sich. Zu welcher Kategorie gehörst du? Leute, es geht immer noch um Anbetung, um das Wie der Anbetung. Es geht um Anbetung als Lebensstil. Es geht um Anbetung als Quelle der Freude, Quelle der Kraft und als Quelle der Gebetserhörung. Halleluja. Ich komme zum Abschluss. Und hier, lass doch mal zu, dass ich diesen Aspekt der Selbstprüfung nochmal hervorhebe. Eine Vorgehensweise wirklich, die uns das Wort Gottes mehrfach ans Herz legt. Ich nehme es mal hier aus dem Galater 6 raus. Das sagt der Paulus uns und darf uns sagen von Gott her. Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Hier ist ein Auftrag, aufeinander Acht zu haben. Hier ist ein Auftrag, füreinander da zu sein. Ganz wichtig, dick und fett, das muss hier unterstrichen sein und aufblinken, wenn du das liest. Liebevoll wieder zurechtbringen. Liebevoll. Wenn deine Motivation nicht passt, lass stecken. dann ist wahrscheinlich der Balken in deinem Auge größer wie der Splitter beim Bruder oder der Schwester. Noch eine Warnung, seht aber zu, dass ihr dabei, wenn du hilfst, nicht selbst zu Fall kommst. Also hab Acht, sei klug, sei ausgewogen. Ja? Wenn du schon 10 Stunden auf der Arbeit warst und daheim Familie wartet, Kinder wartet und Aufgaben auf dich warten, dann ist es vielleicht nicht gut, noch 3 Termine wahrzunehmen. Ja, pass auf, dass du auch dein Leben richtig gestaltest, ausgewogen bist. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Das steht. Aber gucken, wo geht das? Wo kriege ich das gut hin? Wo kann ich helfen mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Ressourcen? Wie funktioniert das? Und dann sagt er, auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Einander zu lieben, nämlich. Leute. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, was macht er? Der betrügt sich selbst. Also, denk nicht höher von dir, als es angebracht ist. Ja? Und dann kommt's. Darum, weil das so ist, soll jeder sich selbst genau prüfen. Du bist nicht hier, du bist nicht im Reich Gottes, du bist nicht irgendwo hingestellt, um die anderen zu prüfen. Ja? Dazu neigen wir ja gerne mal, oder? Es ist leichter, die Fehler beim anderen zu sehen, wie selber zu gucken, wo stehe ich. Die Bibel ist deutlich, jeder soll sich selbst und zwar genau prüfen. Achte genau, wie dein Leben aussieht vor Gott. Achte darauf. Wenn du das magst, sagt die Bibel, dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Aber wenn du das so angehst, sagt die Bibel, unweigerlich wirst du gute Daten in dein Leben finden. Da kannst du dich drüber freuen. Das ist super. Kann man auch mal feiern. Das, was gut läuft mit Gott, oder? Über die Gebetserhörung, die du erlebt hast. Über die Hilfeleistung, die du gemacht hast. Über die Euros, die du vielleicht mal jemandem zur Verfügung oder geschenkt hast, gestellt hast oder geschenkt hast. Freu dich doch drüber, dass du helfen konntest. Was es auch immer ist. Aber jetzt. Die Hube brauche ich auch. Ich bin schon fast durch die Ziellinie gelaufen. Gleich fertig. Noch 2, 3 Gedanken. Jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist auch mal eine wichtige Erkenntnis, finde ich, die wir mal wieder neu brauchen. Hey, für dein eigenes Tun, für das, was du magst, bist du verantwortlich. Nicht deine Vergangenheit, nicht deine Kindheit, nicht deine Eltern, nicht dein Chef, nicht dein Lehrer, nicht die Umstände, sonst irgendwie, was du magst, dafür bist du verantwortlich. Du. Das wird manchmal in unserer Gesellschaft gerade aktuell. Jeder hat Ausreden für irgendwas, was bei ihm im Leben gerade nicht so toll ist. Habe ich aufgedreht? Nee. Die Bibel sagt, für dein Tun bist du verantwortlich und sie sagt auch, das ist schon schwer genug. Das reicht aus. Ist schwer genug, sich um mein Leben zu kümmern. Da habe ich doch gut damit zu tun, oder? Halleluja. Ihr Lieben, wir gehen jetzt in eine Anbetungszeit. Da könnt ihr da schon mal euch ein bisschen wieder üben in der Selbstprüfung, Reflexion, im positiven Sinne. Keine Nabelschau, sondern eine positive Selbstprüfung vom Wort Gottes her. Und wenn dir das nicht reicht, ich kann es dir nur ans Herz legen, vielleicht findest du heute noch mal 5, 10 Minuten alleine irgendwo daheim oder beim Spazierengehen, wo du noch mal mit Jesus ins Gespräch kommst. Und ihm sagst, hey, ich habe das heute gehört, ich habe dich gehört. Ist da was in meinem Leben? Vielleicht ist dir jetzt gar nichts aufgegangen. Wenn dir was aufgegangen ist, dann geh es an. Aber mach doch mal. Nimm dir doch mal 15 Minuten Zeit nur mit Jesus. Ohne Ablenkung. Lass dein Handy zu Hause oder in einem anderen Zimmer und schalt's auf stumm. Ja, Fernseher aus, keine Ahnung. Mal allein mit Jesus. So eine Kammerzeit. Ja, ungestört mit Jesus, wo er mal zu dir reden darf. Und er wird dich nicht überfordern, ganz bestimmt nicht. Und ich verspreche dir, der Heilige Geist wird dich leiten. Halleluja. Jetzt wollen wir Abendmahl feiern. Lobpreisteam, Dani und Martin sind schon da. Ich lese uns hier nochmal und einleitend aus 1. Korinther 11 und sage und schreibe, steht hier auch was vom Prüfen. Aber hier geht es dann auch speziell in den Beziehungsbereich hinein, aber hört mal. Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Halleluja. Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Ich danke dir, dass du vor jetzt schon weit über 2000 Jahren alles geregelt hast, damit wir gerechtfertigt kommen können ins Allerheiligste. Zum Gnadenthron hin dürfen wir uns stellen. Und du sagst echt, mit einem riesigen Freimut dürfen wir das machen, ohne Bedenken, ohne Angst, ohne Scheu, ohne Termindruck. Wir dürfen einfach jetzt kommen, wieder neu kommen und dürfen uns daran erinnern lassen und uns das vor Augen halten lassen, was du für uns getan hast, was der Ursprung dessen war, dass wir frei von Sünde und Schuld, gerechtfertigt durch dein Blut, vor Gott uns stellen dürfen und unsere Ewigkeit geklärt ist. Wir sind erwartete Leute. Du hast uns eine Wohnung sogar bereitet. Ein neuer Körper wartet auf uns. Und die Ewigkeit mit dir, die keine Sekunde langweilig werden wird, ganz im Gegenteil. Es wird eine ganze Ewigkeit lang. So, wir denken immer irgendwie zeitlich, aber das hört dann auf. Aber die ganze Ewigkeit werden wir dich bestaunen und wird immer wieder was geben, was bei dir zu bestaunen ist, König Jesus. Halleluja. Danke dafür. Danke, dass der Himmel ein genialer Ort ist. Der beste, schönste und richtigste Ort für jeden Menschen. Halleluja. Dafür sind wir gemacht. Danke dafür. Ich preise dich und ich segne jetzt das Brot. Ich segne den Traubensaft. Beides steht symbolisch, das eine für dein Blut, das andere für deinen Leib, für deinen Körper. Und beides hast du hingegeben. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.